Schriftgelehrte und Pharisäer brachten zu Jesus eine Frau, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, dieser Text spricht so ein Thema an, eigentlich so ein bisschen unangenehmes Thema. Und ich möchte im Folgenden auf zwei Merkwürdigkeiten eingehen. Ehebruch, wenn man sich vorstellt, in der Antike stand auf Ehebruch tatsächlich die Todesstrafe. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im römischen Recht war das so. Und bis 1969 konnte man auch in Deutschland für Ehebruch noch zu bis 6 Monate ins Gefängnis kommen. Heute spielt der Ehebruch allerdings keinerlei Rolle mehr im Strafrecht. Auch bei Scheidungsprozessen spielt es in der Regel keine Rolle, ob auch ein Ehebruch vorlag oder nicht. Wie ist das nun? Die Konfirmanden lernen immer noch, du sollst nicht Ehe brechen. Auf der anderen Seite scheint es gar nicht mehr so etwas Wichtiges zu sein, das man so ernst nehmen muss. Wie ist das denn? Nun, wir wissen alle, es gibt auch Dinge, die können unangenehme oder schlimme Folgen haben, obwohl niemand dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich habe zum Beispiel schon mehrmals erlebt, dass wenn alt gewordene Eltern oder ein Elternteil ins Heim kam, dass es dann Konflikte bei den Kindern gab, weil sich einige der Kinder rausgezogen haben aus der Familie. Ich kümmere mich darum nicht, Punkt. Und das, dafür kann natürlich niemand verantworten. Jeder muss selber entscheiden, wie er es macht. Aber es hat viel Unfrieden in der Familie gestiftet. Oder auch, wenn ein Testament so verfasst ist, dass die einen bevorzugt und die anderen benachteiligt werden. Oder jemand sagte mal zu mir als Kind, hätte man immer mal wieder zu ihm gesagt, du bist dumm. Und dieser Satz sitzt jetzt so tief in ihm drin, der kommt immer wieder hoch, auch als Erwachsener. Immer wenn er mal einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch mal erschöpft ist, dann kommt das plötzlich hoch. Ah, du bist ja nicht wirklich was wert, du bist ja dumm. So kann es sein, dass so ein Satz Folgen haben kann über Jahre hinweg und letztlich kann da niemand für zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt also Dinge, wo unsere Gerichte sagen, das interessiert uns nicht und die trotzdem Folgen haben können. Und so kann auch ein Ehebruch Schaden anrichten. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Partner von Leuten, die Ehebruch begangen haben, sich oft wertlos fühlen. Ich bin es eben nicht mehr wert. Der andere hat sich jemand anders gesucht, weil ich eben zu nichts mehr Nutze bin. Oder ich hatte mal als Jugendlicher, da war ich schon 18, hatte ich einen Nachhilfeschüler aus der 7. Klasse. Und der war brutal in seinen Noten eingebrochen, schrieb eigentlich nur noch 5er und 6er. Warum? Weil rausgekommen war, dass sein Vater schon seit 1 oder 2 Jahren fremdgegangen war. Für das Kind eine Katastrophe. Der Ehebruch greift auch Gott selbst an, der uns aus Liebe das Leben gegeben hat. Und er hat uns diese Gemeinschaft mit anderen Menschen geschenkt. Und eine besondere Gemeinschaft ist ja die Ehe. Und solche Gemeinschaft mit Menschen, die sollen ja ein Liebesraum, ein Schutzraum sein. In einer Welt, wo es ja auch immer wieder viel Schreckliches gibt. Ein Ort, wo Menschen zueinander Ja sagen, eben auch, nicht nur in den glücklichen Zeiten, sondern eben auch da, wenn Schuld da ist oder Versagen, in Leid und Schicksalsschlägen. Das heißt, wenn ich von aller Welt verlassen bin, dass es trotzdem noch jemand gibt,
der sich vielleicht zwar über mich ärgert, ist ja nicht so, dass Ehepartner sich nicht über den anderen ärgern, ne? Und trotzdem sagt, ich gehe jetzt nicht weg. Ehebruch bedeutet, dieses kostbare Geschenk Gottes bedeutet mir letztlich nichts. Dass du mir solch einen Schutz und Liebes- und Lebensraum schenkst, das ist mir egal. Und ich glaube, die Folgen sind schädlich. So, wenn wir Regenwälder abholzen, hat das schädliche Folgen. Und wenn wir Schutzräume, menschliche Schutzräume zerstören oder Liebesräume, dann muss auch das negative Folgen haben. Ja, solche Beziehungen, auch unsere Ehen und Partnerschaften sind heute stark gefährdet. Früher gab es mehrere Dinge, die so eine Partnerschaft zusammengehalten haben. Das staatliche Recht, die Tradition, sowas macht man nicht. Wirtschaftliche Gründe oder eben auch die Liebe. Und heute gründen unsere Beziehungen eigentlich nur noch auf der Liebe. Alles andere ist weggefallen. Es hat auch seine Vorteile, dass es so ist. Aber Liebe ist eben manchmal auch ein launischer Gesell. Oder anders gesagt, Liebesbeziehungen zwischen Menschen sind wie eine Pflanze, die immer wieder Dünger braucht. Liebesbeziehungen funktionieren nicht mehr automatisch heutzutage. Man sagt, ah ja, wird schon werden. Man muss dafür etwas tun. Ein Dünger für die Liebe in der Ehe ist der Glaube. Ich habe vor einigen Wochen die unglaubliche Geschichte eines Ehepaares gelesen, die schon die Scheidungspapiere unterschrieben hatten und die doch wieder zusammengekommen sind, als der Mann dem Glauben an Gott begegnet ist. Das sind sicherlich Geschichten, die geschehen selten. Manchmal so Wundergeschichten erzählt der Pfarrer gerne. Nicht der Normalfall. Aber trotzdem, es zeigt etwas, unser Glaube ist nicht einfach irgendeine Tradition, irgendwas, ah ja, so ist halt schön, wenn man ab und zu mal so ein bisschen mal in Kirche gehen kann an Weihnachten oder so, sondern dass dahinter wirklich eine Kraftquelle steckt, die hoffentlich auch die Tilda immer wieder in ihrem Leben erleben wird. Eine Liebesquelle, ein Schutzraum, der sich da auftut. Dass dieser Glaube an Jesus eine ungeheure Kraft in sich trägt. Aber genug von diesem Thema Ehebruch. Eine zweite Merkwürdigkeit in unserem Text ist, dass es ja eigentlich gar nicht um die Ehebrecherin geht. Denn die Geschichte sagt ganz deutlich, die Leute wollen Jesus eine Falle stellen. Denn Jesus war ja immer wieder einer, der gerade bei den Leuten, wo andere gesagt haben, das ist doch Abschaum, da war Jesus zu finden. Und das hat manche geärgert. Wenn der sagt, er kommt von Gott, wie kann er sich mit diesen miesen Subjekten, diesen Betrügern immer wieder rummachen? Aber Jesus war es eben gerade wichtig, er hat gesagt, ich bin ja nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken, denen will ich helfen. Ich will Menschen helfen, ein neues Leben zu beginnen, wo das Leben gescheitert ist oder auf falsche Wege geraten ist. Aber das haben viele damals nicht verstanden. Und sie wollen jetzt dieses ausnutzen. Würde der Jesus auch ein Herz haben für diese Ehebrecherin? Dann würde er sich gegen die Gebote Gottes stellen? Und dann kann er auch nicht irgendwie ein Retter, ein Heiland, ein Gesandter Gottes sein. Kann sich ja nicht Gott selber gegen seine Gebote stellen. Oder würde Jesus die Ehebrecherin auch verurteilen? Dann wäre sein Ruf sozusagen als Sozialarbeiter, als Freund derer, die gescheitert sind im Leben, dahin. Das, was ihn auch gerade so beliebt gemacht hat. Eigentlich gibt es bei dieser Fangfrage keinen Ausweg. Egal wie Jesus reagiert, er kann nur das Falsche sagen. Tja, und was macht er jetzt? Es wird berichtet, dass Jesus sich bückt und mit dem Finger im Sand schreibt. Unglaublich viele kluge Leute haben sich schon den Kopf zerbrochen. Ja, was soll denn jetzt das bedeuten? Und ehrlich gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber das, was mich am meisten überzeugt, ist, dass Jesus hier eine Anspielung macht auf etwas, was woanders in der Bibel steht. Beim Propheten Jeremia 17, Vers 13 heißt es, alle, die dich, Herr, verlassen, müssen zu Schanden werden. Die von dir weichen, werden auf die Erde geschrieben, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Also bei diesem Propheten Jeremia werden also Namen auf die Erde geschrieben von Leuten, die Gott verlassen haben. Und so könnte ich mir gut vorstellen, dass Jesus auch Namen auf die Erde geschrieben hat. Und zwar nicht einfach nur den Namen der Ehebrecherin, sondern, und das ist jetzt das Überraschende an dieser Geschichte, den Namen aller Leute. Und wären wir damals dabei gewesen, hätte er auch unseren Namen da auf die Erde geschrieben. Jesus macht hier deutlich, in der einen oder anderen Weise seid ihr auch Sünder, Sünderinnen, Leute, die lieblos sind. Wir alle sind Teil des Problems, wenn Liebes- und Schutzräume auf dieser Erde zerstört werden. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Kirchenbezirk Waiblingen waren letzte Woche auf einer Fortbildung und dabei ging es um Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, wie christlich ist die AfD und so weiter. Und bei diesen rechten Bewegungen finden wir ja immer wieder so ein hartes Urteilen über andere. Je nachdem, was für eine Bewegung das ist, können es Flüchtlinge, Ausländer, Muslime sein oder Politiker. Unsere Kanzlerin ist ja schon mehrmals als Diktatorin bezeichnet worden, die die Demokratie zerstört, oder die sogenannte Lügenpresse. Und unser Referent, der hat uns also das so dargelegt und dann hat er etwas Provozierendes gesagt, indem er sagt, ja, aber eigentlich sind wir alle Teil des Problems, wenn es extreme Strömungen in unserer Gesellschaft gibt, ob links oder rechts. Denn wir alle haben das ja irgendwo in uns, dass wir über andere Leute urteilen. Und da muss ich sagen, also ja, wenn ich so mein Leben betrachte, das ist wahr. Wie oft habe ich schon in Gedanken über andere Menschen geurteilt und nicht nur in Gedanken, sondern mit anderen Leuten auch darüber geredet. Vor allem, wenn die betreffende Person nicht da ist, macht es ja besonders Spaß. Wir halten uns ja immer wieder für was Besseres. Ich bin auf jeden Fall besser als der und der und der. Aber ist das wirklich wahr? Jesus sagt es ja wirklich knallhart in der Bergpredigt. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge des anderen auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Oder anders gesagt, was regst du dich über die Splitter im Leben des anderen auf, wenn du selber ein Brett vor dem Kopf hast? Und das Interessante an der Geschichte ist, die Leute sind so klug, sie erkennen das, was Jesus sagt. Sie bemerken, ja, ich habe auch keine weiße Weste. Vielleicht habe ich keine schlimmen Sachen gemacht, aber auch ich habe dazu beigetragen, dass es Lieblosigkeit in dieser Welt gibt. Und aus Lieblosigkeit resultieren ja auch diese ganzen zwischenmenschlichen Probleme, die es auf der Erde gibt, bis hin zu Kriegen. Vor Gott bin ich auch nicht besser. Und so gehen die Leute weg und verurteilen diese Frau nicht. Jesus bleibt mit der Frau zurück. Er, der als einziger ohne Schuld ist, der mit Liebe gelebt hat und nicht Lieblosigkeit verbreitet hat, der eben keinen Balken im Auge und kein Brett vor dem Kopf hat. Er dürfte eigentlich die Frau verurteilen. Er hätte das Recht dazu. Und wir wissen, dass Jesus Ehebruch auch wirklich ernst genommen hat. In der Bergpredigt sagt er nämlich sogar schon, wer in Gedanken Ehebruch begeht, der hat eigentlich das Gebot schon gebrochen. Jesus war da ganz radikal. So radikal, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man das überhaupt leben soll. Und trotzdem, das war ihm also nicht egal, was die Frau gemacht hat, so ein bisschen, ach, ist ja alles nicht so wild, du bist okay und du bist okay, ach, was für alles muss man Verständnis haben und so weiter. Nein, so nicht. Aber er verurteilt sie nicht. Er will das nicht. Dazu ist er auch nicht gekommen. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 und 17 heißt es, den ersten Teil habe ich vorher schon mal gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und die Ehebrecherin erkennt dieser Jesus nicht einfach nur irgendwie so ein kluger Mann, sie nennt ihn Herr. Sie erkennt, das ist wirklich einer von Gott. Wie nennen wir denn Jesus? Was ist der für uns? Nur ein guter Onkel? Oder doch wirklich auch der Herr unseres Lebens? Wie auch immer, so wie Jesus der Sünderin begegnete, und das ist unsere Aufgabe, solange wir uns Christen nennen, so sollen auch wir anderen Menschen begegnen. Egal, ob es Ausländer, Muslime, Sinti und Roma oder der lästige Nachbar ist, egal, ob es Rechtsextreme oder Gutbürgerliche sind, wir begegnen ihnen so. So wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Weil wir wissen, ja, auch ich habe sozusagen Dreck am Stecken. Und wer weiß, was dieser Mensch erlebt hat, dass er so geworden ist. Wir begegnen diesen Menschen wie Jesus der Ehebrecherin. Wir weisen hin auf den, der alle Schuld überwinden kann, auf diesen Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, damit wir leben dürfen. Wir verurteilen durchaus auch die Sünde. Das, was Böses in dieser Welt, müssen wir als Christen auch klar benennen und dürfen nicht schweigen. Wir verurteilen die Sünde, aber nicht den Sünder. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, ihre Splitter aus ihren Augen, ihren Herzen, ihren Hirnen herauszuziehen, aber immer in dem Bewusstsein, dass ich selber ein größeres oder kleineres Brett vor dem Kopf habe. Denn das macht barmherzig. Und das war ein großes Anliegen von Jesus, dass wir mit ihm als dem Barmherzigen leben und dann auch diese Barmherzigkeit vor anderen Menschen leben. Amen. Vergiss nicht zu danken. Wir singen